Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick zurück auf das letzte Wochenende, auf die BMW International Open. Die stehen natürlich im Mittelpunkt unserer Berichterstattung heute. Aber gab ja auch noch ein Major bei den Damen und es gab ein relativ episches Stechen auf der PGA Tour bei der Travelers Championship. Das alles gleich ja bei uns dann ausführlich in der Analyse mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Und das Besondere an der BMW Open in München war zum einen, naja, dass sie unter Corona-Bedingungen ausgetragen wurde, aber zum anderen, dass Martin Keimer auf der Schlussrunde zu einer, ja, fast nicht für möglich gehaltenen Verfolgungsjagd ansetzte, mit einer 64 ins Clubhaus kam, am Ende aber in Anführungsstrichen nur Platz 2 belegte hinter dem Premierensieger auf der European Tour. Ein zweimaliger PGA Tour Champion, der hat sich dann auch auf der European Tour mal in die Siegerlisten eintragen können und als erster Norweger einen Titel geholt auf dieser Tour. Viktor Hovland nämlich, und das freut Desiree natürlich besonders. Hallo Desiree.
Ja. Ich bin ja nicht Fan von Golfspielern, weil die irgendwie nur nett sind, sondern Viktor Hovland ist tatsächlich einer der vielversprechenderen europäischen Spieler, also der jungen Spieler im Moment, und das hat er auf der PGA Tour schon unter Beweis gestellt. Und die Reihenfolge ist tatsächlich äußerst ungewöhnlich, dass du zuerst zwei PGA Turniere gewinnst und dann mal rüberkommst auf die European Tour und da auch mal noch den Sieg nachholst. So fühlt sich sehr an. So hat sich's ganz gewiss nicht auf der Runde angefühlt für ihn. Das war schon eher harte Arbeit gestern, aber ist natürlich jetzt, ja, der bricht einfach durch seine Nationalität da Rekorde um Rekorde. Das ist ja ganz klar und ist ganz oft dann der erste Norweger, der da. Aber ja, also ich, um Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, am Ende des Tages hat er dann gestern auch verdient gewonnen.
Das hat er definitiv nach seiner Wochenleistung von 68, 67, 64 und 70. Da ist er dann eben zwei Schläge besser mit minus 19 gewesen als Martin Keimer am Ende. Der hat 70, 67, 70 und diese 64 am Schlusstag gespielt. Und seine Schlussrunde, die hat Martin Keimer bei den Kollegen der European Tour nochmal zusammengefasst.
Ja, das Birdie in der 2 war wichtig, mit dem kleinen Chip-In gehabt, um dann wieder Level Par nach 2 Loch ist okay. Dann habe ich ein gutes Birdie in der 5 gemacht, gutes Birdie in der 6, super Birdie in der 9 und dann bist du halt im Turnier drin. Wenn du 3 unter Par nach 9 Loch bist auf dem Golfplatz, dann denkst du, okay, du hast noch eine Chance. Du hast auf jeden Fall noch 2 Par 5s, dann ein Drivable Par 4 mit der 16. Wenn alles gut läuft, spielst du vielleicht 6 unter Par. Und dann habe ich noch den einen oder anderen Bonus gehabt an der 10 mit dem Birdie. Und dann an der 15 relativ langen Putt zum Birdie gemacht. Ich habe heute viel mitgenommen. Und gerade an der 18 war ein wichtiger Putt für mich. Ob es jetzt reicht oder nicht, ist völlig egal. Aber wenigstens habe ich mir die Chance gegeben, dass es eventuell reichen könnte. Und diese Momente, die sind halt relativ wichtig.
Ganz wichtiges Gefühl für Martin Keimer, der mit dem Birdie an der 2, sagt er, die Richtung wieder vorgegeben hatte. Er hatte an der 1 ein Bogey gespielt. Also keinen guten, keinen optimalen Start gehabt, aber dafür nachher richtig was Gutes rausgeholt. In den Flow gekommen, den man in München braucht.
Ja, auf jeden Fall. Der hat da richtig viele Birdies gespielt, was auf diesem Platz ja auch geht, wenn du da drin bist, wenn du da mal, und ich meine, Martin Keimer spielt den Platz auch nicht zum ersten Mal, auch nicht zum zweiten Mal.
Er hat ihn ja auch schon mal besiegt, 2008 war das, da ist er der erste und bisher einzige Deutsche gewesen, der das geschafft hat, ja.
Genau, und also der weiß auch ganz genau, was da geht. Das hat man jetzt auch diesem O-Ton angemerkt, dass da ja schon auf den Front-Nine natürlich kalkuliert wird, okay, auf den Back-Nine kommt noch das und das Drivable Par 4 und das Par 5 und da geht noch das. Also da geht er dann doch durchaus mehr in so einem Spielerkopf dann manchmal vor, als man sich das so vorstellen würde. Und er hat da wirklich eine absolut tolle Schlussrunde gespielt und hat sich mit dieser 64 auch mal kurz, also es gab den Moment, wo er in geteilter Führung mit Viktor Hovland lag. Der ja natürlich später gestartet ist als Keimer. Und wenn Viktor Hovland die Kurve nicht gekriegt hätte, da sage ich vielleicht gleich was dazu, dann hätte Martin Keimer auch tatsächlich die Chance noch gehabt, da vielleicht zumindest in irgendwie ein Playoff noch zu kommen. Aber das hat ihm Viktor Hovland dann doch nicht gegönnt. Trotzdem ist diese Schlussrunde auch ein Zeichen für den Kampfgeist von Martin Keimer und natürlich auch eine Ansage Richtung Padraig Harrington. Martin Keimer ist ja als Vice-Captain berufen worden in dieser Woche für den Ryder Cup und hat sich da auch angemessen drüber gefreut. Aber man hat natürlich bei Spielern, die noch im Saft stehen, dann immer eher so den Eindruck so, wow, aber ich würde mich schon gerne auch noch spielerisch qualifizieren. Mhm. Und diese Ansage hat er zumindest gemacht. Das ist jetzt böse formuliert noch nicht genug, aber wenn Keimer jetzt irgendwie diese Welle weiterreiten kann, vielleicht geht da noch was.
Die Welle reiten, dann vor allen Dingen auch, wenn sein Putting weiter so gut funktioniert wie eben auf der Schlussrunde am Sonntag. Und er hat ein bisschen was dafür auch getan, dass es so gut lief, hat er gesagt.
Nee, ich habe gestern im Hotelzimmer ein bisschen versucht, so rum zu experimentieren, woran es liegt, und habe mir alte Videos angeschaut. Aber das macht man ab und an mal. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass die letzten 3 Tage nicht ganz so gut waren. Und dann vergleichst du dich natürlich ein bisschen, denkst darüber nach, warum habe ich damals so gut geputtet, und dann nimmt man so 1-2 Sachen mit vor der Runde, probiert man die auf dem Puttinggrün aus. Ob die dann wirklich funktionieren am Ende des Tages, lässt sich immer nur auf dem Platz dann zeigen.
Also mehr Video gucken, dann funktioniert es offensichtlich. Einfach sich selber ein wenig dann auch nochmal studieren und hinterfragen. Das hat Martin Keimer auf jeden Fall gemacht. Und jetzt hast du Viktor Hovland ja schon angesprochen. Dann wollen wir sein Fazit seiner Runde dann natürlich auch nochmal hören.
Didn't get off to the greatest start. I think I've bogeyed number 2-3 out of the 4 days, but I wasn't panicking. I knew that I just needed to hit some good shots and make some putts. The first part of the round, I just didn't get close enough, and I was just trying to 2-putt all day. And then a 3-putt on 9, and then another 3-putt on 11 kind of stalled the round a little bit, but happy that I was able to make a birdie on 13 and make a good save on 14. That kind of relaxed me a little bit, and the birdie on 16 was big. I was able to kind of relax even with the 3-putt again on 17. So it was a little up and down, but we managed to get it done in the end.
Und er hat's mit der schlechtesten Runde seiner 4 Runden in dieser Woche in München dann am Ende über die Bühne gekriegt, aber mein Gott, er hat vorgearbeitet.
Ja, wie soll ich sagen, der Unterschied von Samstag auf Sonntag war einfach so krass. Und der Schlüsselsatz in seinem O-Ton ist "I wasn't panicking". Weil, ganz ehrlich, ein Viktor Hovland, der diesen Platz genauso zerlegen kann, wie Martin Keimer das in der Schlussrunde gemacht hat und das ja auch am Samstag getan hat, geht doch normalerweise nicht raus an einem Schlusssonntag und ist da nach 9 Löchern even par und hat da ein Bogey und ein mickriges Birdie gespielt und 1000 Sachen vergeben, so ungefähr, also einfach auch schlecht geputtet. Und da ist dann schon die Frage einfach, also Martin Keimer hat da durchaus recht mit seiner Chancenerhaltung, weil andere Spieler kriegen da den Knick und sagen, oh Mann, heute ist irgendwie nicht mein Tag, es funktioniert nichts. Und wenn du dann anfängst, Panik zu schieben, was Hovland ja nicht getan hat, dann kann das nämlich ganz, 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 ganz böse in die Binsen gehen noch auf den Schlusslöchern. Und Hovland hatte aber immer, ich meine, gut, er hat dieses wahnsinnig positive Gesicht oder den Gesichtsausdruck, den er immer hat, der ist ja undurchschaubar. Also das heißt jetzt auch nicht, dass er da gerade irgendwie wahnsinnig Spaß hat, aber er guckt da immer sehr unerschüttert. Und aber er hat sich da offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der Kommentator hat auch irgendwann mal gesagt, dass Hovland über den Platz geht, obwohl er eigentlich schon auch einige wirklich schlechte Schläge gemacht hat. Besonders im kurzen Spiel. Das war also wirklich, wirklich nicht gut. Da waren Chips dabei, die kann man besser machen, die kann auch Hovland besser machen, aber das ist noch so ein bisschen sein Manko, dass das noch nicht so ganz sitzt. Beim Putten hat er auch nicht den besten Tag gehabt, das kann er definitiv besser, aber eben nicht an dem Sonntag. Und dann wird das schon ziemlich knapp dann irgendwann mal die Kiste. Und er hat selbst beschrieben, dass dann an der 13 mit dem Birdie so das Schiff wieder so ein bisschen stabiler wurde. und er das dann heimsegeln konnte. Aber gefühlt, also natürlich sind es zwei Schläge Vorsprung am Ende, aber gefühlt war es irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen knapp. Und ich glaube, diese Chipping-Kurzspielgeschichte ist auch das, wo er noch am meisten tun muss. Ich meine, der war zusammen im Flight mit Jorge Campillo und hat diesen armen Campillo einfach zerschossen. Also im Sinne von, der hat halt überall die Risikovariante gewählt. Der hat unfassbar lange Abschläge natürlich gemacht, ist ja auch ein Longhitter. Der hat nie, wenn es strategisch mal sinnvoll gewesen wäre, irgendwie so ans Vorlegen oder sowas gedacht, auch am Schlussloch nicht. Der steht an der 18, ist in Führung und du könntest da völlig safe auf diesen paar 5 sagen, okay, jetzt machen wir den zweiten mal ein bisschen defensiv. Immerhin ist an der 18 rechts Wasser, was dann leider Campillo auch noch miterleben musste, also für sich selbst. Und Hovland drischt einfach den zweiten Schlag mit dem Holz aufs Grün. Und noch nicht mal ganz safe, so weit weg vom Wasser nach links, sondern so an einer engen Stelle schon noch mit irgendwie Tuchfühlung zum Wasser, da dann einfach aufs Grün. Und da, das ist natürlich ein Riesenschlag und das zeigt von seinem Selbstbewusstsein und von seinem Nicht-Panik-Schieben und das ist seine große Qualität. Aber dieses kurze Spiel, das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, ehrlich gesagt, auf den Back 9. Nicht auf den Back 9, eigentlich die ganze Runde über, weil da ist echt noch was zu tun und das hatte er witzigerweise auch nach seinem allerersten Sieg gesagt, also schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Oder der Kreis ist noch nicht geschlossen, der ist noch offen. Er hat auch nach seinem ersten Sieg damals auf der PGA Tour irgendwie gesagt, ja, sein Chippen wäre irgendwie ganz, ganz große Katastrophe. Da hat man dann später irgendwie so ein bisschen relativiert und hat gesagt, naja, also mit Katastrophe kommst du nicht an den Punkt, wo du es bist. Aber es ist tatsächlich der mit Abstand schwächste Punkt, weil alles, was der so vom Abschlag macht, die langen Schläge, die Hölzer, die Eisen, das ist alles sehr, sehr, sehr nice. Also würden wir alle sehr gerne oft so sehen. Und da, ja, wie gesagt, also so ums Grün rum, da hat er noch so ein bisschen Nachholbedarf oder anders formuliert, weil es jetzt so negativ rüberkommt, wenn er das dann auch noch kann, dann oi für die anderen.
Er ist ja erst 23, von daher hat er natürlich noch Luft nach oben, da kann noch ein bisschen was gehen, aber weil wir eben bei Martin Keimer schon den Ryder Cup thematisiert hatten. Er hat ja gesagt, er wird bis Wentworth alles tun, was möglich ist, um nicht nur Vice-Captain zu sein, sondern um dann doch noch ein bisschen upgegradet zu werden. Aber Viktor Hovland könnte auch.
Naja, was heißt könnte? Also ich sehe kein Szenario, in dem, also verstehe ich nicht. alles nett, aber verstehe ich nicht. Viktor Hovland wird diesen Ryder Cup spielen. Du wärst ja, also Harrington wäre wirklich, also nicht Harrington, wenn er nicht sehen würde, was für ein Potenzial dieser Junge hat. Vor allen Dingen, weil der ja eben, also die absolute Key Quality für einen Ryder Cup ist, I wasn't panicking. Also das ist, der ist doch auch im Matchplay einfach Gold wert, der Junge.
Natürlich, Nerves of Steel, so schreibt die European Tour. Also von daher, das passt schon. Und für einen Ryder Cup wäre es natürlich eine richtig, richtig gute Geschichte. Viktor Hovland gewinnt also in München mit minus 19 vor Martin Keimer mit minus 17. Dritter Jorge Campillo mit minus 15. Und wenn wir dann noch ein bisschen runterscrollen im Leaderboard und den geteilten 14. Platz uns angucken, da sehen wir einen deutschen Amateur, Matthias Schmidt.
Ja, das war eine Riesenleistung. Gut erkennbar mit seinem Shirt, der hatte hinten, also halt von Team Germany, einfach weiß mit Germany hinten drauf, da haben wir immer gleich gewusst, das ist Matthias Schmidt. Der hat eine richtig gute Leistung gebracht und hat sich da auch überhaupt nicht beirren lassen auf der Schlussrunde. Ist für mich, ehrlich gesagt, wenn er so weitermacht, demnächst ohne A in Klammern unterwegs. Also der Amateurstatus könnte da auch bald wegfallen. Hat mir gut gefallen, wirklich gut gefallen. Und ich meine, guck dir die Abschlussplatzierung an, das ist schon richtig eine Leistung.
Kann sich sehen lassen, vor allen Dingen in einem Feld, was ja auch wirklich, wirklich gut besetzt war. Wenn wir da schon einfach nur die Namen, die wir ja schon genannt haben, dann vielleicht noch um Bernd Wiesberger auf dem 5. Platz ergänzen oder Beef Johnston auf dem geteilten 14. Platz zusammen mit Matthias Schmidt oder Sergio Garcia, der in Anführungsstrichen nur 17. wurde. Also von daher, da sind schon großartige Spieler am Start gewesen. Ein wirklich gutes Feld, was in München dort zusammengetragen wurde. Insgesamt die deutschen Platzierungen: Marcel Schneider geteilter 62., Freddy Schott 68., Philipp Meo 72., Nico von Dellingshausen 75. Das waren die, die es in Cut geschafft haben. Es sind aber auch ein paar bekanntere deutsche Namen am Cut gescheitert, wie zum Beispiel Max Kiefer leider.
Ja, leider. das ist halt, ja, meine Güte, wir kennen das Spielchen, das kann mal klappen. Max Kiefer war da jetzt nicht in der Form unbedingt, um diesen Cut zu schaffen. Das ändert sich hoffentlich bald mal wieder. Für mich ist immer schön zu sehen, bei so einem Turnier in Deutschland hast du natürlich ein größeres Feld am Start, siehe auch mit den Amateuren und so weiter. Und ist dann immer einfach schön zu sehen, dass dann doch viele durchkommen. Also das ist jetzt natürlich für Maximilian Kiefer nicht schön und da wird er sich auch nicht freuen. Aber ich sehe es dann immer eher anders und halte mich eher daran fest, dass da wirklich ganz viele Spieler, die vielleicht auch noch nicht so einen großen Namen haben wie er, natürlich, er ist ja einer der Besten im deutschen Team, dass die dann da den Cut schaffen. Und wenn dann so ein Amateur wie Matthias Schmidt sich da behaupten kann über 4 Tage und, also ich meine, wenn du Sergio Garcia und Pablo Larrazábal hinter dir lässt bei diesem Turnier, wo die ja beide schon x-tausendmal gespielt haben und auch gewonnen haben, dann ist das schon eine Ansage. Und da finde ich, ja, muss man sich mehr freuen für Matthias Schmid. Und Max Kiefer wird andere Turniere spielen und den Cut wird er wunderbar überstehen und dann auch hoffentlich ganz weit vorne landen.
Genauso wie Alex Chaker, der immerhin ja mehrfache Sieger auf der Champions Tour jetzt schon, auch Major-Sieger. Und Stefan Jäger, auch der hat am Cut ist gescheitert, aber auch der ja in diesem Jahr ja auch schon super unterwegs auf der Korn Ferry Tour. Da kann ja ein bisschen was noch kommen, der steht ja kurz davor, dann auch in der nächsten Saison wieder PGA Tour zu spielen. Soweit zum Thema München und PGA Tour. Das ist auch jetzt gleich unser nächstes Thema hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ein episches Stechen zwischen Harris English und Cramer Hickok bei der Travelers Championship gleich bei uns.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de bei der Travelers Championship angelangt. TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut, der Austragungsort eines am Ende epischen Stechens zwischen Harris English und Cramer Hickok. Das ging über tatsächlich über 8 Löcher. Ein Playoff der ja, langen Sorte. 2 Stunden haben die sich, glaube ich, da gebettelt. Auf diesem Playoff 7-mal ging es mit Paar dann weiter. Und das erste Birdie dieses Playoffs fiel dann an der 8 und das fiel zugunsten von Harris English. Und der sagte am Ende das hier dazu.
This is awesome. I mean, the fans were keeping us in it. Getting the juice from them has been awesome, really all afternoon. And hats off to Cramer. What a competitor. We're both grinding out there making those 6-7 footers. And that's what it all was all about. I mean, we're grinding and trying our hardest. And went 7 holes or 8 holes. I don't know how many went, but that was incredible. What an experience. And the fans were awesome. They're always great here in Hartford. And glad we got to give them a little show at the end.
Die haben wirklich was fürs Geld gekriegt, die Fans, die dahin durften.
Ja, also da ist ja Overtime noch nicht mal ein adäquater Ausdruck dafür. Also das ist ja wirklich Hammer. 8 Playoff-Löcher spielen zu müssen, dürfen, ja, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das war tatsächlich unfassbar spannend, auch deswegen, weil gerade Cramer Hickok, den ja Harris English, auch schon geadelt hat, indem er seinen Kampfgeist erwähnt hat, der hat da Putts wirklich, die sind alle, nicht alle, aber einige in diesem Playoff sind halt so knapp vorbei, beziehungsweise die meisten sind einfach ausgelippt. Also es war nicht so, dass die da das Zeug da irgendwie deutlich vorbeigeschoben hätten, sondern der war ein paar Mal wirklich ganz, ganz, ganz nah dran an dem Birdie, was es dann gewesen wäre. Seine Familie hat auch mitgefiebert. Und dann letztendlich kommt Harris English und mit der Qualität, die ihn immer schon ausgezeichnet hat, nämlich einfach irgendwie nie die Ruhe zu verlieren, zieht er dann am 8. Playoff-Loch seinen Birdie-Putt rein und holt sich damit den Titel. Und das ist wirklich, wurde danach auch relativ emotional, wo sein Caddy sogar gesagt hat, das hätte er selten erlebt, weil Harris English wirklich so als der Cool Guy bekannt ist. Und in einem Satz zusammengefasst, genauso wenig wie sich Harris English von diesem absoluten Tief nach seinen ersten Siegen über Jahre hinweg nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und immer dran geblieben ist und gekämpft hat, genauso hat er sich dann sozusagen in einer ganz kurzen Distanz in diesem Turnier auch da nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat auch dieses Playoff dann einfach weggesteckt. Und das ist schon eine tolle Leistung. Er ist jetzt zurück, er ist der zweite, er ist der erste zweimal Sieger in 2021. Ach, ist immer schwierig mit den Zahlen. Und ist wirklich in der Topform im Moment und hat auch einen Riesensprung gemacht in der Weltrangliste. Also für Harris English ist es eine Riesengeschichte. Mir tut's leid um Cramer Hickok, weil ja, der hat wirklich gekämpft und das war ja toll. Und die hätten eigentlich jetzt das Unentschieden werden müssen. Das Ganze geht aber nicht. Und dann hat er wirklich um ganz wenige Millimeter da den Sieg verpasst.
Hat er, aber es ist der zweite Turniersieg in dieser Saison. Du hast es gesagt, aber der zweite, den er im Playoff erzielt hat. Also das ist nochmal Beleg für seine absolute Nervenstärke, die er da gezeigt hat. Das Gegenteil von Nervenstärke ist Bubba Watson.
Oh, ey, also Entschuldigung, aber Bubba, also das geht doch nicht. Also wir haben schon viel gesehen, also gerade auch bei der Traveller Championship. Da gab es ganz, ganz oft schon 54 Lochführungen, die dann nicht irgendwie geklappt haben und alles. Aber was der da gemacht hat, also da war ja alles irgendwie schick. Ja, also er hat ja die Frontline in 3 unter gespielt, war ein Schlag in Führung. Und setzt dann, fängt dann an auf der 14 mit einem Bogey. Das war dann schon, da war er dann in geteilter Führung, ist aber auch noch nichts passiert. Eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Und dann haut er an dem 15. ins Wasser, bei einem wirklich kurzen Par 4. Dann macht er einen 3-Putt auf der 16, beides zum Bogey. Dann macht er einen Annäherungsschlag auf der 17 und schießt dann auch ins Wasser, weil es gerade so irgendwie läuft, macht da einen Double Bogey und muss dann noch, und dann, also um alle Schwierigkeiten eines Golfkurses noch mitzunehmen, muss dann aus dem grünen Bunker oder Fairway-Bunker rausspielen auf der 18 und kriegt es dann auch nicht hin, das Paar noch zu retten und spielt also wirklich da hinten raus insgesamt eine 41 auf den Back 9. Und landet auf dem, meine Güte, da wird mein Finger wund vom Scrollen, 19. Platz war es, glaube ich. Also völlig draußen. Und er sagt auch, also er hat ja schon viel erlebt, aber das lief halt mal so gar nicht. Und also das guckst du auch nicht gern mit an. Ich meine, Bubba ist immer für Show gut und auch für extreme Sachen. Und der hat auch wirklich schon ins Klo gegriffen mit Dingen auf dem Platz. Und das haben wir schon erlebt. Aber so krass, kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern.
Das war schon wirklich sehr, sehr episch, dieser Einbruch, genauso wie dieses Playoff, was dort zu sehen war. Das war übrigens das zweitlängste Playoff der Geschichte der PGA Tour. Das älteste, das datiert aus dem Jahr 1949, Motor City Open, damals 11 Löcher. Also hat nicht viel gefehlt.
Wow, okay, da waren sie auf einem guten Weg. Ja, und ich würde gerne eine Sache noch zur Einordnung sagen, weil wenn wir jetzt sagen, ja, Cramer Hickok, den kennt jetzt der geneigte Golfzuschauer vielleicht nicht so in- und auswendig, und Harris English, okay, der ist jetzt ganz, ganz stark aufstrebend in dieser Saison, ist jetzt aber auch jetzt nicht, noch nicht, wohlgemerkt, kein Top-10-Spieler aus der Weltrangliste. Es ist jetzt nicht so, dass bei diesem Turnier keine großen Namen am Start gewesen wären. Brooks Koepka hat sich da relativ im Mittelfeld aufgehalten, hat sich mit einer sehr guten 65er-Schlussrunde dann noch auf Platz 5, auf einen geteilten Platz 5 gespielt, was ihm völlig wurscht sein wird, weil wenn nur Major-Siege zählen, zählt ein geteilter Platz 5 bei einem PGA-Tour-Event sowieso jetzt nicht so wahnsinnig viel, also das wird er unter Tagesgeschäft abhandeln. Aber wir haben auch Jason Day, der mit 69-62 gestartet ist, also die 62 am zweiten Tag, die war Bombe, das war richtig, richtig toll. Ganz weit vorne mit dabei und dann 70-70 so ein bisschen Fade Away am Wochenende. Wir haben Guido Migliozzi, das ist jetzt keiner der prominenten Namen, aber der hat schon in der letzten Woche so für Aufsehen gesorgt, kam jetzt wieder mit einem geteilten 13. rein, also behauptet sich da gut auf der Tour. Wir haben Adam Scott in der Ecke, wir haben Bryson DeChambeau und das, ich finde es wahnsinnig erfrischend, dass bei einem Turnier, bei dem Bryson und Brooks beide spielen, Gott sei Dank der Fokus endlich mal auf anderen Spielern liegt und nicht auf den Kindereien, die da so abliefern. Der war auch nur auf einem geteilten 19. dann irgendwie reingekommen, zusammen mit Bubba Watson, der hat sich da zu ihm runtergesellt. Und also insofern, Dustin Johnson war am Start, geteilter 25. Also da war im Prinzip schon sehr, sehr, sehr viel der PGA-Tour-Elite vor Ort. Und umso höher ist die Leistung, finde ich, von Harris English und auch von Cramer Hickok zu werten. Und bei Hickok bin ich, also dieser Name ist ja auch extrem lustig, wahnsinnig. Aber bei Hickok bin ich wirklich gespannt, was da kommt, ob der dieses Momentum jetzt mitnehmen kann, weil der muss trotzdem, der muss das abfeiern. Das ist eine sensationelle Leistung für ihn, der noch nicht so lange auf der PGA Tour unterwegs ist. Und vielleicht zeigt er ja in den nächsten Wochen dann große Leistung.
Werden wir uns natürlich angucken, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, dann natürlich auch drüber sprechen. Und wir springen dann nochmal schnell rüber zur KPMG Women's PGA Championship und zum Sieg von Nelly Korda. Die hat sich durchgesetzt mit minus 19 drei Schläge vor Lisette Salas, dieses Turnier gewonnen. Den dritten Platz teilen sich Ho-Yu Kim, Julia Molinaro aus Italien und Daniel Kang aus den USA. So sieht's aus. Und der Abstand der Drittplatzierten, beziehungsweise Daniel Kang wurde geteilt Fünfte, die ist sogar noch weiter weg. Also die Drittplatzierten, Kim und Molinaro, minus 10, also 9 Schläge hinter der Siegerin. Das zeigt, was Nelly Korda dafür wirklich brillantes Turnier gespielt hat in Atlanta, im Atlanta Athletic Club.
Ja, und es ist auf so vielen Ebenen eine Riesenleistung. Also zum einen war diese Battle zwischen Nelly Korda und Lisette Salas wirklich sehr schön mit anzusehen. Die anderen waren ja abgeschlagen und bei Lisette Salas kannst du richtig schön nachrechnen. Korda spielt eine 68, Lisette spielt eine 71 und das sind genau die drei Schläge, die dann hinterher auch als Abstand rausgekommen sind. Also die waren immer ganz nah beieinander, sind da eben entsprechend auch auf die Schlussrunde gegangen als Zweier-Duo, dem auch nichts gefährlich wurde dann von weiter hinten. Und Nelly Korda hat damit diese 68er Schlussrunde, sie hat ja schon eine 63 gespielt am Freitag, also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung abgeliefert. Hat sie nicht nur ihr erstes Major gewonnen, übrigens vor ihrer Schwester, es geht ja, Jessica Korda hat auch 6 LPGA Tour Siege, so wie Nelly Korda, aber eben kein Major, ist 28. Nelly ist eigentlich die kleine Schwester mit 22 und ist da im Moment jetzt mal deutlich an ihr vorbeigezogen, für den Moment wohlgemerkt, weil die Korda Sisters würde ich nie, also keine von beiden unterschätzen. Sie hat jetzt die Weltranglistenposition Nummer 1 damit errungen, als erste Amerikanerin seit, ja, 2014 müsste das gewesen sein, mit Lexi Thompson, und das ist einfach, also das sind richtig tolle Sachen. Und beide Korda-Schwestern fahren zu Olympia, wahrscheinlich sogar mit dem Bruder dann für Tennis, und also das ist einfach, die Korda Family ist da so richtig auf einem richtig guten Trip im Moment.
Läuft absolut bei denen, kann man wirklich sagen, also schöne Erfolge in der Familie, der Jubel natürlich entsprechend groß, 6. Karrieretitel, 1. Major, du hast es gesagt, und vor allen Dingen ja auch Back-to-Back-Siege auf der LPGA Tour.
Ja, Hammer. Also Nelly Korda ist unglaublich in Form im Moment. Das ist auch, wenn du das anguckst, das ist so richtig stabil. Der Schwung, den sie da hat, das gefällt mir ausnehmend gut. Und diese Familiengeschichte scheint ja auch sehr zu helfen. Also die Mutter war ja vor Ort und reist da mit und unterstützt. Und das ist einfach, also gerade bei so einem Geschwisterpaar merkt man das ja oft, dass also die beiden sowieso eng sind auf der Tour, und wenn dann die Familie auch noch dazukommt, die Eltern noch da sind, ist es natürlich nochmal irgendwie eine Nummer wichtiger und gibt dann zusätzlich Stabilität. Mhm. Und durch diese Erfahrung, die die Eltern einfach auch haben, auch Peter Korda natürlich, selber ja auch Grand Slam Sieger, das kannst du natürlich auch irgendwie an die Kinder so ein bisschen weitergeben im Sinne von Erfahrungen, die du gemacht hast im Leben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das was ausmacht und dass das was anderes ist, als wenn du jetzt aus einer völlig sportunzugeneigten Familie kommst. Da wird dir wenig geholfen.
Die wissen, worum es geht, und für Nelly Korda, da geht es in dieser Saison ja, es geht um einiges, aber sie zeigt auch einiges. 11 Turniere gespielt, 10 Cuts geschafft, 3-mal gewonnen und plus Zu diesen drei Siegen kommen noch weitere 5 Top-10-Finishes hinzu, also 8 von 11 Turnieren in den Top 10.
Ja, Hammer. Also Hammer. Das ist genau das, was ich mit Stabilität meinte. Das ist also jetzt nicht nur rein ein stabiler Schwung, sondern auch ein stabiles Auftreten, kannst du, glaube ich, so sagen. Und damit schafft sie es wirklich im Moment, die ganze internationale Konkurrenz da in Schach zu halten.
Übrigens, du sagtest vorhin, seit Lexi Thompson 2014, Stacey Lewis, du hattest da einfach nur die Amerikanerin verwechselt.
I'm sorry, ja, natürlich.
Wollte ich nur ganz kurz noch gerade ziehen, weil ich das eben noch mal nachgeguckt hatte. Stacey Lewis war es, die 2014 die Nummer 1 Platzierung in der Welt inne hatte. Danach waren die Amerikanerinnen unter, na, ferner liefen, ja auch in der Weltspitze natürlich dabei, aber eben nicht mehr ganz oben. Und jetzt ist Nelly Korda wieder da. Und Esther Henseleit, auch die in der Weltspitze mit dabei, geteilte 15.
Ja, sehr gutes Ergebnis für Esther Henseleit, obwohl sie die Schlussrunde, naja, kann man eigentlich sagen, versäbelt hat mit einer 75 im Vergleich zu ihren Ergebnissen vorher. Sie hat 61, 71, 68, 70, 75 gespielt. In der Schlussrunde, da ist einfach zu viel passiert, da waren zu viele Bogies und ein sehr kostspieliges Triple Bogey auf der 11 an einem Par 4, was sie dann noch ein bisschen nach hinten gespült hat, weil da wäre sie locker in den Top 10 sonst gewesen. Mhm. Und das wäre ein ganz, ganz tolles Ergebnis für sie gewesen und auch so wichtig, um sich da auf der LPGA-Tour mal reinzuspielen und einzufinden. Das hat sie jetzt auch mit dieser Platzierung gemacht, um Gottes Willen. Das finde ich total klasse. Und sie hat der Caro Masson und auch Sofia Popov hinter sich gelassen. Die hat den Cut verpasst. Ja. Und insofern ist das eine super Ansage.
Caro Masson geteilte 56. um das noch als Chronistenpflicht nachzutragen. Ja, also Esther Henseleit versucht sich da in den USA zu etablieren. Martin Kaymer kommt auf der European Tour jetzt wirklich wieder zurück, um den Bogen zu schließen von BMW Open. Martin Kaymer, das am Ende nochmal aufzunehmen. Jetzt ist es doch eigentlich wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Er hat es doch jetzt drauf. Diese Runde, die müsste doch eigentlich so viel Selbstvertrauen jetzt geben, dass es dann auch in Bälde mal klappt mit dem Sieg. Ist doch dran nach 7 Jahren.
Martin Kaymer wäre überfällig. Er muss es durchziehen und drücken wir ihm die Daumen. Ich wage keine Prognose tatsächlich. Ist aber auch besser so.
Ist besser. Wir lassen uns einfach überraschen, werden einfach alles im Blick behalten und ihn weiter im Auge behalten. An nicht nur Martin Kaymer, sondern selbstverständlich die gesamte Golfwelt. Alles Wichtige. Dazu erfahrt ihr natürlich hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bitte abonnieren, bitte rezensieren bei iTunes oder wo es sonst noch möglich ist und vor allen Dingen weitersagen. Hier kriegt ihr die Golfinfos, die ihr braucht, auch in der nächsten Woche wieder von mir und von Desiree Wolf. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.